She Happens wird euch präsentiert von Oberstdorf, dem Wintersportort im Allgäu.
She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Hallo, herzlich willkommen. Hallo auch an alle, die vielleicht neu dabei sind, weil sie so verzückt waren von der einmaligen Einhorn-Einlage, die mein mir aus Estland zugeschalteter Kollege am Wochenende hingelegt hat. Buonasera, Vincenzo.
Servus.
Na, gut gelandet in Estland.
Ja, sehr gut gelandet. Gerade eben erst ankommen. Ich habe gerade überlegt, was auf Estisch wohl Hallo heißt, aber ich weiß es nicht mal. Ich weiß kein einziges Wort.
Aber wie klingt Estisch? Ich habe das gar nicht im Ohr. Wie klingt das?
So ein bisschen wie Finnisch, würde ich sagen. Okay. Aber da, also wirklich, ich weiß gar nicht mal so viel über Estland.
Kannst ja bis zur nächsten Folge ein bisschen was mitnehmen jetzt während deines Aufenthalts.
Ja, nächstes Jahr ein OTP machen wir dann ein Estland-Special.
Das wäre gut. Hoffentlich ist dann auch wieder Saunarennen.
Irrtung,
um das gleich mal vorwegzunehmen. Gut, jetzt habe ich Seefeld schon angesprochen. Wir müssen aber natürlich erst die eher betrüblichen Nachrichten aus dem Weg räumen, finde ich, gerade wenn wir schon zu zweit sind. Der sonst so große FC Augsburg ist leider nicht ins Pokalhalbfinale gekommen.
Ja, das schwäbische Duell verloren gegen die richtigen Schwaben.
Ah, damn. Dann haben wir den Fußballpart auch schon abgehakt. Wir kommen zum wirklich Wichtigen. Ja, den mussten wir jetzt loswerden am Anfang. Kommt zum wirklich Wichtigen, dein Wochenende in Seefeld.
Und noch, was auch betrüblich ist, Coco kann nicht dabei sein, weil sie...
Ach so, ja, das ist selbstverständlich.
Ich habe gedacht, dass du eigentlich mit den News kommst und nicht mit dem FCA-Spiel.
Ach so, ja, gut, das ist natürlich auch betrüblich. Nein, das ist sehr schade. Und an dieser Stelle auch nochmal, wenn sie zuhört, ganz gute Besserung.
Von mir auch.
Genau. Und jetzt müssen wir das halt wohl zu zweit bewerkstelligen. So wollten es die Umstände. Bei all dem Gesundheit, bei all dem Spektakel, was rund um dich jetzt gerade so los war. Wie bist du denn am Montag aufgewacht?
Ja, sehr gut. Also ja, war jetzt keine krasse Party mehr am Sonntagabend. Ich habe zwar noch auf ein Getränk eingeladen, aber das war es dann auch schon wieder. Und ja, bin gut aufgewacht, aber so was ich jetzt eigentlich krass fand im Nachhinein, es wird immer, wir haben uns, oder so unter Athleten und so in der Weltcup-Szene ist eher das Triple mittlerweile so, ja, das ist was Besonderes, aber gefühlt ist ein normaler Weltcup. Aber jetzt irgendwie dieses Jahr und jetzt wahrscheinlich, weil ich halt auch gewonnen habe, habe ich das ein bisschen anders wahrgenommen und jetzt, es war schon echt eine sehr große Aufmerksamkeit auf unserem Sport, weil Biathlon hat auch nicht stattgefunden und ja, die Skispringer haben enttäuscht. Irgendwie kam da, ja, ich hatte so das Gefühl, als wäre das Triple dieses Jahr noch besonderer. Aber ich weiß nicht, ob das nur meine Wahrnehmung ist aufgrund meines Siegs.
Also aus einer beobachtenden Perspektive gilt es allein auch schon deswegen, du hast angesprochen, es war jetzt nicht so viel sonst an diesem Wochenende. Und das hat nämlich, finde ich, schon noch eine gewisse Pointe bei dem Thema euer Kalender und dieser Januar, der jetzt vorbei ist. Und es hat schon eine gewisse Pointe, dass du den so erfolgreich dann abschließt.
Ja, stimmt. Aber das war ja schon im Februar. Also im Januar war ich noch nicht auf dem Protest. Erst 1. und 2. Februar habe ich dann geliefert.
Wenn du da den Zeitsprung machst, dann fangen wir doch auch vielleicht gleich mit dem Freitag an. Du hast gesagt, du warst nicht auf dem Podest. Du warst 7. am Ende, der Juli 5. Wie ging es dir mit Tag 1? Vor allem, weil ja, was ja jetzt auch am Wochenende ansteht, 3 Tage, 3 Formate.
Ja, also am Freitag in Seefeld, also ich bin eigentlich gleich von Anfang an gut reingekommen auf der Schanze. Ich habe ziemlich Rückenprobleme, also jetzt schon deutlich besser, aber vor allem nach Schonach war es echt übel. Da habe ich eigentlich 1,5 Wochen wirklich nur das Allermindeste trainiert und am Krafttraining war eigentlich gar nicht zu denken. was ja bei uns schon ein sehr wichtiger Part ist, speziell für Springen. Da war ich jeden Tag mit Physio beschäftigt und ja, habe da versucht, dass mein Rücken wieder zumindest so gut ist, dass ich auf jeden Fall da jetzt die 3 Wettkämpfe und jetzt nochmal 3, also 6 Rennen in 1,5 Wochen durchkomme. Das war mir schon wichtig, dass ich da gut aufgestellt bin in der Hinsicht. Ja, ist mir dann auch gut gelungen, aber es war schon, ich habe nicht so richtig gewusst, wie es laufen wird. Aber dann gleich der erste Sprung in Seefeld hat gut funktioniert und dann habe ich auch gleich mal den zweiten Sprung ausgelassen, wie so ein richtiger Skisprung-Profi, wie früher bei der Tournee. Die Top-Springer. Nee, das war echt, ich bin gleich gut reingekommen und dann habe ich meinen Rücken geschont und ja, am Freitag dann beim Massenstart war es eigentlich, ja, das Rennen war ein bisschen zäh, also war natürlich bei mir die Vorbereitung jetzt eben auch nicht optimal. Das habe ich wahrscheinlich auch so ein bisschen zum Reinkommen braucht, deswegen war es auch gut, dass es ein Massenstart war in dem Fall. Ja, es war, wie es zu erwarten war, sehr lange alles zusammen. Auf der Runde in Seefeld schiebt sich das ganze Feld in der langen Abfahrt immer wieder zusammen. Da muss schon viel passieren, dass man dann auch wirklich wegkommt. Und ja, da, ich glaube, 1,8 Punkte hatte ich dann Rückstand, also ein paar Sekunden. Und da, das ist dann wirklich nicht entscheidend. Also 1,8 Punkte, da kann man einmal pushen und da hat man die Windpunkte mehr oder weniger. Und ja, hat eigentlich jeder gewusst, dass es einfach auf den Sprung drauf ankommt. Und dann waren die Bedingungen wirklich wild. Also es war von extrem viel Aufwind zu extrem viel Rückenwind alles dabei. Und das hat sportlich, also von einem fairen Wettkampf war das ja weit entfernt. Also jetzt kein Vorwurf an irgendjemand, weil es war einfach nicht besser zu lösen. Die Umstände haben es einfach so gemacht. Die Jury hat eigentlich alles top gemacht, weil es lief halbwegs flüssig durch und die Luken wurden immer schnell angepasst. Aber es war halt dann schon so, dass zwischendrin, da hat es ein paar Österreicher, die eigentlich prädestiniert für den Wettkampf gewesen wären, so wie ein Thomas Rettenegger, der hatte schon schwer oder hatte sehr, sehr viel Pech, weil er mit Rückenwind starten musste und dann eben deutlich mehr Anlauf hatte. Und dann wird es schwierig, weil dann die Punkte abzogen werden. Und natürlich gibt es das System so, dass wenn man weiter oben, also wenn Rückenwind ist, dann kriegt man mehr Anlauf und dann werden einem Punkte abzogen und genauso in die andere Richtung, wenn Aufwind ist, kriegt man Punkte dazu für die Luke, für weniger Anlauf, aber kriegt durch den Wind dann abgezogen. Und das, man kann das nicht zu 100% ausgleichen. Vor allem, weil mit Rückenwind ist es dann auch schwieriger, weit zu springen. Und wenn man dann schon oben am Balken mit, ich glaube, das waren dann minus 16 Punkte oder so, losfährt, da ist es natürlich extrem schwer. Und bei mir war es dann hinten raus so, also ich habe einen ganz guten Sprung gemacht und war auch zufrieden mit dem 7. Platz. Aber ich hatte dann 2 Luken mehr wie die, die nach mir kommen sind. Und ich hatte ziemlich viel Aufwind und ich bin mir sicher, dass ich mit dem Sprung von 2 Luken weiter unten ähnlich weit kommen wäre. Also hätte es wahrscheinlich schon für ein bisschen mehr noch gereicht, aber war ja selber schuld, indem ich zu langsam gelaufen bin für die bessere Ausgangsposition.
Weil du gerade schon weit ausgeholt hast, ich würde schon auch, da haben wir auch ganz kurz, als wir uns dann am Samstag gesehen haben, drüber gesprochen, zumindest noch. Du hattest ja wirklich schwere Rückenprobleme. Wir hatten letzte Woche kurz Sorge, dass du auch für den Podcast ausfällst und du hast Spritzen bekommen. Was genau ist da jetzt, also was war genau das Problem und was ist jetzt passiert, dass es dann innerhalb von einer Woche doch, dass doch solche Leistungen möglich sind?
Ja, also erstmal vorneweg, die Spritzen, die waren jetzt, das war nichts Besonderes. Also da habe ich jetzt kein schweres Medikament oder so bekommen, sondern einfach, dass die Heilung ein bisschen schneller vorangeht. Und ja, also ich weiß gar nicht genau, wie man es bezeichnet, im ISG-Gelenk einfach Probleme. Ist nichts Schlimmes, aber es tut halt weh und beeinträchtigt einen ein bisschen. Und ja, für mich war es eher präventiv, dass ich da einfach gut aufgestellt bin, wie ich es gerade schon gesagt habe. das ist jetzt nichts Tragisches. Also ein Autonormalverbraucher, er wird einfach denken, ihm zwickt es ein bisschen im Buckel, aber mehr auch nicht. Also es beeinträchtigt einen nicht. Ich habe mich halt, wenn ich mich bücken wollte zum Schulbinden oder so oder was, hat es wehgetan, hab ich mich gefühlt wie so ein alter Mensch, aber ja, es war nichts Tragisches, aber mir ging es einfach nur darum, dass ich jetzt, wenn ich da eben so eine hohe Belastung haben werde, es mir nicht komplett versauen und es noch viel schlimmer mache. Aber es war natürlich schon die ersten paar Tage nach Schonach war schon sehr unangenehm.
Und dann hat aber dementsprechend, wohl auch die Spritze funktioniert, die Heilung ging dann wohl dementsprechend ganz gut. Noch kurz dazu, das ESG-Gelenk ist das, was die untere Wirbelsäule und das Becken verbindet, falls hier jemand medizinisch besonders interessiert ist.
Ja, genau. Und ja, also ich hatte jeden Tag Physio, also so viele Behandlungen hatte ich noch nie und habe einfach das, im Prinzip war einfach nur die Muskulatur extrem verspannt und ist immer noch nicht mehr so schlimm, aber das macht es halt dann schwierig, wenn man gleichzeitig noch trainieren will und vor allem, wenn man Rennen läuft, da habe ich dann auch gar nicht so richtig gespürt, weil da setzt man einfach, da gibt man alles und da durch das Adrenalin spürt man das gar nicht so richtig. Und ja, durch das macht es halt jedes Mal wieder schlimmer und man kriegt dann, macht die Muskulatur wieder, ja, bereizt die wieder und ja, da hat man dann einfach vielleicht noch einen schlimmeren Muskelkater, wie den man so oder so kriegt bei einem harten Rennen.
Und dann das Zweite, was du angesprochen hast und auch schon weiter ausgeführt, das Thema Springen, was dir ja im Endeffekt gut gelungen ist an allen Tagen, das dann vielleicht doch auch so ein bisschen die Basis sehr, sehr konstant eigentlich durchweg, oder? Da war eigentlich kein Aussetzer dabei irgendwie an dem Wochenende.
Nee, waren eigentlich alles echt richtig gute Sprünge auf einem hohen Niveau. Also ein perfekter Sprung war vielleicht jetzt nicht dabei, aber es waren alles gute Sprünge und ja, grundsätzlich kam ich mit der Schanze eigentlich schon immer gut klar ins Seefeld. Bis auf letzte Saison war ich auch jedes Jahr, wenn ich in Seefeld am Start war, mindestens einmal auf dem Podest. Also die Serie ist leider letztes Jahr gerissen, aber da hat es einfach beim Springen überhaupt nicht funktioniert, auf gar keiner Schanze. Und ja, dieses Jahr habe ich mich gleich wieder wohl gefühlt und gesagt, auf der Schanze bin ich eigentlich schon immer gut gesprungen und ja, die liegt mir einfach auch.
Am Samstag, am zweiten Tag bist du, da waren Coco und ich auch da, da bist du auch gut gesprungen und hast dich dann aber vielleicht ein bisschen verzockt in der letzten Rennrunde, kann man das so sagen?
Ja, so kann man es sagen und alle, die das Interview gehört haben, also ich war jetzt nicht, ich war nicht traurig über meinen dritten Platz, also so weit ist es jetzt wirklich noch nicht gekommen, dass ich mich nicht mehr übers Podium freuen kann. Nee, ich war da schon sehr zufrieden, aber so direkt am Ziel nervt es einen halt, wenn man genau weiß, an was es gelegen hat, weil da hatte ich auch schon die Möglichkeit, um einen Sieg zum Kämpfen oder eben auch zum Gewinnen, aber da habe ich mich vielleicht ein bisschen überschätzt und habe an dem langen Anstieg in Seefeld versucht wegzukommen. So ein bisschen im Hintergedanken auch, dass man den Abstand mitnimmt für den nächsten Tag. Dass man einfach auf die Verfolger noch ein paar Sekunden gut machen kann, weil das kann man dann gleich als Bonus mit am nächsten Tag ins Springen nehmen. Und ja, aber dann bin ich als erstes in die Abfahrt gegangen, in die lange, schnelle in Seefeld. Da gibt es so einen Begriff dafür, Taktik-Torn. Das werden die Langlauf-Nerds jetzt gleich wissen, von was ich rede. Bei der WM 2019 in Seefeld hat der Schwede, ich glaube Viktor Thorn heißt er, auf jeden Fall Thorn im Nachnamen, hat es mehrfach probiert, als erstes in die Abfahrt zu gehen und es hat kein einziges Mal funktioniert. Es ist einfach Fakt, die Abfahrt ist so lang und schnell, dass wenn man da als erstes reingeht und man hat jemanden im Windschatten, dann wird man keine Chance haben. Und ja, genau das habe ich am Samstag gespürt und habe es eigentlich davor auch schon gewusst. Wie gesagt, ich bin die Runde schon sehr oft gelaufen im Wettkampf. Aber ja, musste es nochmal spüren, dass ich gewusst habe, okay, am Sonntag, falls ich wieder die Möglichkeit habe, werde ich es nicht nochmal so machen.
Ja, am Sonntag war dann, wenn man es so nennen kann, die Peking-Methode.
Die Peking, wieso?
Du hast dich in dieser besagten Abfahrt eher rangesaugt und dann beim letzten Mal ums Eck sehr viele auf einmal.
Ach so, ja.
Eingesammelt.
Nee. Ja, das lief dann schon ziemlich optimal. Also nicht als erstes in die Abfahrt gegangen und klar, das, also man kann es natürlich nicht so planen. Ich habe eigentlich so das ganze Rennen über versucht, als ich so nach der ersten Runde eigentlich so gewusst habe, es wird sich zusammenschieben. Der Magnus Rieber ist ja mit einem Vorsprung gestartet auf den, eben dann auf den Johannes Lampard da, und der hatte dann wieder Vorsprung auf uns, und die waren dann beide alleine vorne, und irgendwann habe ich dann gewusst, okay, die werden wir sowieso einholen. Und da habe ich dann mal versucht, mich aus der Führungsarbeit rauszunehmen und einfach mir alle Körner zu sparen, wie es möglich ist halt über die 12,5 Kilometer, weil ich gewusst habe, es wird um den Zielsprint gehen. Und ja, ist mir dann sehr gut gelungen, aber am Schluss kann man es natürlich nicht planen, wenn man da zu 4, zu 5, waren wir, glaube ich, an dem langen Anstieg, da ist dann, waren wir, glaube da die zwei Norweger und ich nebeneinander, mehr oder weniger, und da habe ich mir schon vorgenommen, nicht als erstes in die Abfahrt zu gehen, und dann kam auf einmal ein Angriff von Johannes Lamparter, den ich dann nicht ganz erwartet habe, und ja, dann da hat der Jo den Dienst übernommen und ist als erstes in die Abfahrt gegangen. Man hat dann auch gesehen, wo er rauskommen ist. Also das hat sich mal wieder, ja, herausgestellt, dass es einfach keine gute Idee ist. Und dann bin ich als, ich weiß gar nicht, Vierter, glaube ich, in die Abfahrt gegangen, und das ist dann schon viel. Also so, eigentlich ist an 2 oder an 3 optimal, aus dem Windschatten rauszukommen. Aber an, in der Abfahrt, weil die wirklich so lang ist, kann man es auch von 4. Position machen. Das hat dann dazu geführt, dass ich so einen kleinen, eine kleine Lücke nach oben hatte und dann mit so ein bisschen den Windschatten erst ein bisschen später bekommen habe. Was, also was perfekt war, weil wenn ich jetzt an Position 2 gewesen wäre und direkt aus dem Windschatten nach der Kurve rausgegangen wäre, dann hätte wieder der andere Windschatten von mir haben können. Und so war es wirklich. Ich konnte mit einem richtigen Überschuss am Anfang vom letzten Anstieg dann außen vorbei. Und ja, es hat ja perfekt funktioniert, dass ich dann eben mit am Oftebro gleich vorbei konnte und dann auf gleicher Höhe mit dem Rieber auf die Zielgerade gekommen bin.
Und dann vor ihm eingelaufen und diese sehr spezielle Trophäe gewonnen hast, die es für Seefeld Triple gibt. Wie gefällt dir die denn eigentlich?
Ja, also ich glaube, ich habe sie schon so oft gesehen, dass ich mich daran gewöhnt habe. Viele haben jetzt dann gesagt, die sieht aber nicht schön aus. Oder ach, irgendjemand hat mir geschrieben, die schaut aus wie die Krone des Saurons. ja, also jetzt habe ich sie mir nochmal angeschaut, genau. Ja, so richtig schön ist es nicht, aber um das geht es ja nicht. Na, ja, Tradition, und eigentlich finde ich es ja schon ganz cool.
Aber lustig, dass du es ansprichst mit Sauron, weil ich dachte mir auch, ich habe nicht direkt an Saurons Krone gedacht, aber ich dachte mir, das sieht schon aus wie, weiß ich nicht, das könnte Sarumans Tischlampe sein oder so. Also aus der Herr-der-Ringe-Welt auf jeden Fall. Mhm. Und ein Einhorn hast du ja auch wieder bekommen, ein kleines.
Ja, genau.
Also auch da wächst die Herde.
Ja, weiß gar nicht, wie viel das jetzt war, aber ja, nochmal eins in die, ja, haben wir eins mitgenommen.
Was hat denn dein Chef so zu Besten gegeben am Sonntag noch? Seines Zeichens ja der letzte deutsche Sieger in Seefeld vor dir und ja auch der König von Seefeld.
Ja, gut, dass du es ansprichst, dass er der König von Seefeld ist. Ich glaube, an dem Wochenende hat man das, ich glaube, 20 oder 30 Mal gesagt. Erik Fenzel, der König von Seefeld. Also ich habe es schon oft gehört, aber wirklich, es wird so oft angesprochen. Ja, also hat eigentlich nichts. So an dem Sonntag, jetzt vor oder nach dem Rennen?
Beides interessant eigentlich.
Vor dem Rennen hat er eigentlich nicht viel gesagt. Also ich glaube, da taktisch gibt's, da weiß ich eigentlich meistens, was ich vorhabe, da spricht man sich kurz ab, aber zum Sonntag haben wir eigentlich ja gar nichts fürs Rennen besprochen, sondern kurz gecheckt, abgecheckt, und dann ging es los. Also da hat es kein spezieller Tipp dabei. Und ja, ich glaube, für die Trainer, also das habe ich ja eh wahrgenommen jetzt, es war wohl sehr spannend. Also ich habe die wildesten Reaktionen habe ich bekommen per Nachricht und jetzt auch die Leute, wo ich getroffen habe. Aber jetzt für die Trainer war es, glaube ich, auch extrem hart anzuschauen. wenn man jetzt dasselbe läuft und so seinen Plan hat und ja, während dem Laufen, da wird man auch nicht nervös im Normalfall. Da kriegt man das nicht so mit, aber wenn man die Reaktion mitbekommt, dann war es wohl sehr, sehr spannend und man hat halt überhaupt nicht gewusst, was passiert. Ich glaube, für die Trainer war das dann schon so richtig krass, weil es war ja vom 5. Platz bis zum 1. Platz alles drin und es hat sich ja in sehr kurzer Zeit entschieden. Und ja, die haben sich natürlich alle sehr, sehr gefreut und der Herrick war schon, wir waren alle ein bisschen perplex, aber positiv überrascht.
Ja, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass es die Leute stresst. Aber es war ja auch super spannend und die Stimmung ja auch krass. Ich habe es nämlich so erlebt tatsächlich, deinen Sieg am Sonntag. Ich war ja am Samstag da und ich war aber noch bei Freunden in Seefeld und war untertags nicht da. Ich war auf Skitour und bin gerade zurückgekommen und hatte es so komplett vercheckt, dass das Rennen um 3 ist oder ungefähr um 3 und hänge gerade so Sachen auf der Terrasse auf in Seefeld. Und höre auf einmal das Geplärre von den Stadionsprechern, was übers ganze Plateau halt. So, fuck, 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 fuck. Und direkt irgendwie so 3 Minuten zurückgespult und nochmal alles gegeben. Also das hat wirklich, du hast ganz Seefeld unterhalten mit deinem Zieleinlauf.
Ja, war schon ziemlich cool, so im Nachhinein betrachtet. Wieder, wir haben es auch einmal von der Bucketlist gehabt, habe jetzt wieder eins Seefeld-Triple gewinnen.
Sehr gut.
Auch abgehakt.
Wir müssen natürlich auch noch hier erwähnen, also wir waren am Samstag, also Kuku und ich, mit wir, jetzt nicht bei einem Sieg von dir dabei, aber trotzdem bei einem historischen Ereignis, dem ersten Sieg für den DSV bei den Frauen in der NOKO und gleichzeitig der erste Sieg für Nathalie Armbruster. Das ist ja wirklich sauknapp vor eurem Rennstart. Wie kriegst du das überhaupt mit in so einer Situation?
Ja, mal mehr, mal weniger. Aber jetzt, da hat man es natürlich richtig. Also habe ich alles mitbekommen, vom Start bis ins Ziel. Ich war beim Warmlaufen und da hört man ja dann den Stadionsprecher und man kriegt so ein bisschen was mit von den Reaktionen der Trainer, aber es war jetzt ja nach dem Sprungergebnis, sag ich jetzt mal, nicht überraschend, dass es die Nathalie macht. Aber es war ja für uns, für unser Team, war es richtig cool, ein Riesenerfolg und ist mir dann auch erst bewusst worden, dass es noch keinen deutschen Sieg gab bei den Frauen und ja, jetzt gleich 2 und gelbes Trikot und das erste Triple gewonnen. Das war ja für die Frauen war es ja das erste Triple.
So schön der Sieg natürlich ist, der erste deutsche Sieg bei den Frauen, muss man ja doch auch sagen, der kam auch deswegen zustande, weil die eigentliche Dominatorin der Sportart Ida-Marie Hagen nach dem Springen disqualifiziert wurde. Finden Sie, es ist schon extrem, wenn jemand im gelben Trikot bei so einem prestigeträchtigen Wettkampf disqualifiziert wird oder sieht man nicht häufig?
Nee, also ich glaube, noch gar nie ist das passiert, vor allem beim Triple. Bei dem gibt es am Freitag und am Samstag halbe Weltcup-Punkte und dann am Sonntag doppelte. Und wenn man dann im gelben Trikot im Kampf um den Gesamtweltcup oder Kampf kann man es eigentlich nicht nennen, weil sie hat einen enormen Vorsprung. Wenn man da disqualifiziert wird, ist schon richtig krass. Also da muss schon was Heftiges vorgefallen sein. Aber sie ist schon ein paar Mal aufgefallen diesen Winter wegen ihrem Anzug. Und jetzt, es gibt so eine Messmethode, da misst man den Anzug und dann einfach am Körper. Und wenn das nicht passt, dann passt es nicht. Also eigentlich, wenn es jetzt ganz knapp ist, dann kann man da vielleicht mal an so einem Wochenende wahrscheinlich ein Auge zudrücken. Aber da muss es schon wirklich nicht gestimmt haben. Aber so die Konsequenz ist halt echt krass, weil die Ida-Marie Hagen, die war ja, ich weiß nicht, wie viel Vorsprung sie hatte, aber schon wirklich viel. Die hat ja einfach alles gewonnen und hätte jetzt in Seefeld, also vermutlich alle 3 Tage gewonnen, also sehr sicher. Und dann wäre eigentlich der Gesamtweltcup fix gewesen wieder. Und jetzt ist halt so, dass die Nathalie, ich glaube, 105 Punkte Vorsprung hat und das, wenn sie jetzt normal ihre Leistung weiterbringt, dann wird sie das auch durchbringen. Also Der hat man dann somit durch das DSQ den Gesamtweltcup genommen, aber ist ja auch, ich finde es gut, dass da die FISMA so ein Zeichen setzt, wenn einfach die Regeln nicht eingehalten werden, weil das war in der Vergangenheit schon oft auch so, dass man dann, dass wir haben es eh schon mal hier im Podcast diskutiert haben, dass man dann immer damit konfrontiert wird, wie kann das sein, dass der Rieber mit so einem großen Anzug springt? Wie kann denn das sein, dass im Skisprung die Top-Leute mit so großen Anzügen springen? Es ist halt immer schwieriger, die Leute zu disqualifizieren, die halt in der Öffentlichkeit stehen, die vielleicht im gelben Trikot sind, die, ja, bei denen es einfach eine größere Konsequenz ist, wenn man sie disqualifiziert. Und das war jetzt halt bei der Ida Miri Hagen ja ultimativ. Also ich fand es krass und das war schon ein Schock für alle, aber definitiv die richtige Entscheidung. Also wenn es nicht stimmt am Anzug, dann stimmt es nicht. Also da muss man auch hart sein. Und ja, also ich find's krass und bin jetzt mal gespannt, wie die restlichen Rennen ausgehen werden. Und vielleicht hat die Natalie ja jetzt so einen Höhenflug oder so viel Selbstvertrauen, dass sie auch auf der normalen Wege schlagen kann.
Ja, wie du sagst, da kann es eigentlich keine Diskussion geben, dass der Anzug irgendwie doch gepasst hätte. Oder die Messung nicht richtig war, das ficht ja nicht mal der norwegische Verband an, der natürlich trotzdem irgendwie schwer beleidigt ist, weil, wie du sagst, möglicherweise eine saisonentscheidende Entscheidung, die hier die Kontrolleure quasi getroffen haben. Und der Sportdirektor Ivar Stuan hat sehr direkt reagiert und hat wohl gesagt, mittlerweile hat Ida so viele Rennen gewonnen, dass sie andere Leute an der Spitze haben wollen. Also er vermutet quasi, dass man bewusst jetzt die mal abwürgen wollte und bestreitet aber gar nicht, dass der Anzug an der Stelle nicht gepasst hat, sondern sagt ja, die messen halt falsch.
Okay.
Oder an der falschen Stelle, die messen an der falschen Stelle.
An der falschen Stelle messen ist auch eine gute Aussage, weil er muss ja an allen Stellen passen. Ja, aber das, also was man nicht bestreiten kann, ist, dass er halt einfach völlig überlegen ist, also das sind ja nochmal ganz andere Dimensionen, wie der Rieber überlegen war. Sie gewinnt ja immer jeden Wettkampf. Also, aber ja, also für den Sport ist es sicher gut, für Deutschland ist es gut und also wenn es nicht passt hat, dann passt, hat es halt einfach nicht passt.
So kann man auf jeden Fall, ihr seid ja wieder zusammen unterwegs, sich aufmachen, wieder weiter in den Norden. Wie ist die Stimmung in Otepää?
So am Sonntag oder letztes Wochenende stand das Ganze ja noch ein bisschen auf der Kippe, weil es hat sehr viel geregnet hier und war fast kein Schnee mehr. Aber jetzt hat sich das Wetter verändert und sie konnten erst beschneien. Und so, wenn ich jetzt rausschaue, ist alles weiß, kalt. Also ich glaube, das wird 1A. Das Wetter fürs Wochenende sieht richtig gut aus. Sonne hier habe ich, glaube ich, auch noch nicht gehabt bis jetzt. Also, nee, ist alles top. Ich denke, da werden sicher wieder einige Zuschauer kommen. Ist ja wirklich der Support für den Christian Ilves, unseren estnischen Kombinierer. Der ist ziemlich, ziemlich gut hier und ja, da glaube ich, dass es schon wieder richtig cool wird.
Die Schanze in Otepää, weil wir es vorhin schon davon hatten, dass die Bedingungen in Seefeld teilweise sehr schwierig waren, ist ja aber auch nicht unbedingt immer ganz leicht im Handling an so Wettkampftagen, oder?
Ja, das Problem ist, dass Estland ja extrem flach ist. Also es gibt eigentlich gefühlt gar keine Erhebungen und die Schanze ist zwar, glaube ich, die kleinste im Weltcup-Zirkus, H97, aber die steht trotzdem halt auf Stelzen und halt komplett im Wind. Und hier geht dann doch öfters mal ziemlich viel Wind und dann wird es natürlich extrem schwer. Aber jetzt, der Wetterbericht sieht gut aus, aber ja, so ganz oft gibt es jetzt nicht hier so richtig faire Springen, aber der Wetterbericht sieht gut aus und wir sind eine Freiluftsportart, da muss man es einfach nehmen, wie es kommt.
Wenn wir uns jetzt deinen Plan für die nächsten Tage anschauen, dann ist da zum einen recht klar, am Wochenende stehen 3 Wettkämpfe in 3 Disziplinen an in Otepää. Wie vertreibst du dir denn sonst die Zeit? Schaust du nachher noch Pokal?
Weiß noch gar nicht, aber bestimmt lasse ich das Spiel laufen. Ja. Wir sind ja wirklich erst angekommen und jetzt geht es dann zum Abendessen und dann werde ich nochmal ein Physio haben, schätze ich mal, und dann ja, viel Scheu vielleicht noch ein bisschen Pokal und dann morgen steht da dann das offizielle Training an. Und ja, sonst wieder 3 Wettkämpfe, aber halt auch wieder alle 3 Formate. Kein Triple dieses Mal. Also das war ja das, was ich so im Vorhinein schon auch ein bisschen komisch fand, weil wenn man schon das Triple hat, dann hat es ja Alleinstellungsmerkmal. Und jetzt hat man 3 Wochenenden, wo wir jeweils 3 verschiedene Wettkämpfe haben. Klar, es ist halt cool, wenn man dann gut, eben...
Früher war auch an Seefeld dasselbe Format wie an allen anderen Tagen.
Ja, da war aber 5 am Freitag, 10 am Samstag, 15 am Sonntag. Das war stimmt, so ja. Alleinstehend und aufeinander aufbauend. Aber dieses Jahr ist halt an 3 verschiedenen Orten so. Aber jetzt, so wie Triple jetzt dieses Jahr war, muss man sagen, es war extrem spannend, es war eng. Also in dem Fall haben sie doch alles richtig gemacht bei der FIS. Und ja, jetzt dieses Wochenende wieder für die Zuschauer ist halt cool hier. Der Massenstart am Freitag, da ist unser Sprung erst um 19 Uhr. Also, und das hat letztes Jahr eben der Erste gewonnen, der Christian Ilves. Und ja, da wird es sicher wieder abgehen. Da war eine richtig, richtig gute Party unten im Auslauf. Ich denke, da werden wieder viele Zuschauer sein und da können wir uns schon richtig drauf freuen.
Sehr gut.
Ich muss mich noch bedanken für die vielen Nachrichten, die an den She Happens-Account gekommen sind. Ja, die ganzen Glückwünsche. Danke, ich bin nicht selber der den Account betreibt. Gott sei Dank, ich bin mit meinem Instagram-Account schon mehr wie überfordert. Deswegen überlasse ich das der Coco. Aber danke und ja, bleibt dran und folgt uns weiter auf Instagram.
Weiter folgen, das ist die Message. Nicht aufhören damit. Don't stop. Don't stop following at She Happens. Das haben wir die Cross-Promo schon mit drin. Wenn ihr uns weiterhin auch was erzählen wollt, dann schreibt uns auch gerne E-Mails an team@shehappens. Und wenn ihr Vincent Geiger noch glücklicher machen wollt, als ein Seefeld-Trippelsieger es schon sein kann, dann gebt uns viele Sterne auf Apple Podcast, Spotify und wo man das sonst noch überall machen kann. Wie stehen wir im Rating, Finzi? Was sagen die aktuellen Zahlen?
4,9. Also es gibt was zu tun. 5,0 wäre schon wieder, also da wäre ich wirklich extrem glücklich.
Sehr gut. Dann vielen Dank fürs Lauschen auch diese Woche. Wie gesagt, wir hören uns nächste Woche wieder. As usual. Macht es gut.
Ciao.
Adieu. She Happens.